Ich lese nun den Text für die heutige Predigt aus Lukas 24, die Verse 36 bis 45. Lukas 24, die Verse 36 bis 45. Während sie aber dies redeten, stand er selbst in ihrer Mitte und spricht zu ihnen: Friede sei mit euch. Sie aber erschraken und wurden von Furcht erfüllt und meinten, sie sehen einen Geist. Und er sprach zu ihnen: Was seid ihr bestürzt und warum steigen solche Gedanken auf in euren Herzen? Seht meine Hände und meine Füße, dass ich es selbst bin. Betastet mich und seht, denn ein Geist hat nicht Fleisch und Bein, wie ihr seht, das ich habe. Und als er dies gesagt hatte, zeigte er ihnen die Hände und die Füße. Als sie aber noch nicht glaubten vor Freude und sich wunderten, spricht er zu ihnen: Habt ihr hier etwas zu essen? Sie aber reichten ihm ein Stück gebratenen Fisch, und er nahm und aß vor ihnen. Er sprach aber zu ihnen: Dies sind meine Worte, die ich zu euch redete, als ich noch bei euch war. Dass alles erfüllt werden muss, was über mich geschrieben steht, in dem Gesetz Moses und in den Propheten und Psalmen. Dann öffnete er ihnen das Verständnis, damit sie die Schriften verständen. Die Emmaus-Jünger sind zu den Jüngern nach Jerusalem zurückgekehrt und haben erzählt, wie ihnen Jesus, der Auferstandene, begegnet ist. Ich kann mir gut vorstellen, dass die Jünger immer wieder neu nachgehakt haben und sagen: Wie war es denn ganz genau? Woran habt ihr denn erkannt, dass es Jesus ist? Und so weiter. Sie waren mitten im Gespräch. Plötzlich stand Jesus mitten unter ihnen. Das Problem war, die Tür hat sich nicht geöffnet. Er war einfach plötzlich da. Und er sagte bei der Begrüßung das Wort: Friede sei mit euch. Wir wissen ja, das ist ein israelischer Gruß und heißt Shalom. Friede sei mit euch. Aber es ist doch besonders, diesen Friedensgruß aus dem Mund von Jesus zu hören. Er sagt hier: Ich bin der, der der Friede bringt. Wir wissen ja, dass wir Menschen in keiner Weise in einem Friedensverhältnis zu Gott leben. Wir Menschen sind von Natur aus Sünder. Und es ist so, dass Gott in seiner Heiligkeit eine jede Sünde in unserem Leben verabscheut. Und dass wir Gott ständig immer wieder neu durch unser sündiges Verhalten kränken. Also zwischen uns und Gott besteht überhaupt kein Friedensverhältnis. Sondern vielmehr ist da eine tiefe Feindschaft, eine große Spannung. Und jetzt steht der da, der sagt: Friede sei mit euch. Er sagt hier mit anderen Worten: Ich bin der, der dieses gekränkte Verhältnis zwischen Gott und den Menschen in Ordnung bringen kann. Ich kann Friede bringen. Und zwar kann ich deshalb Friede bringen, weil ich am Kreuz von Golgatha die Sünden, die euch Menschen von Gott trennen, getragen habe. Weil ich die Strafe, die eigentlich ihr verdient hättet, vom Zorn Gottes herkommend, weil ich die über mich ergehen ließ. Ganz interessant, dass das nämlich schon im Alten Testament steht, dass im Kreuz der Friede verborgen ist. Ich lese vor aus Jesaja 53, Vers 5. Da steht: Doch er wurde durchbohrt um unsere Vergehen willen, zerschlagen um unsere Sünde willen. Die Strafe liegt auf ihm, auf dass wir Frieden hätten. Da steht's. Jesus kann den Frieden bringen, weil er die Möglichkeit des Friedens geschaffen hat am Kreuz von Golgatha. Weil er unsere Sünden, weil er die Strafe für diese Sünden getragen hat, ist er ein Friedensträger. Nun, Jesus war einfach plötzlich bei den Jüngern. Die waren zutiefst erschrocken, weil sie meinten, sie sehen einen Geist. Wer das erfunden hat, dass man Geister sehen kann, weiß ich auch nicht genau. Aber die haben das auf alle Fälle gemeint. Sie haben gemeint, wir sehen den Geist von Jesus. Irgendwie so etwas losgelöst von seinem Körper. Und dann sagt Jesus Christus, steht hier, sie aber erschraken und wurden von Furcht erfüllt und meinten, sie sehen einen Geist. Und er sprach zu ihnen, was seid ihr so bestürzt und warum steigen solche Gedanken in euren Herzen auf? Seht meine Hände und meine Füße, dass ich es selbst bin, betastet mich und seht, denn ein Geist hat nicht Fleisch und Gebein, wie ihr seht, dass ich es habe. Jesus hat gesagt, ich bin doch nicht ein Geist. Ich stehe mit einem neuen Leib vor euch. Ich habe Fleisch und Gebein und jetzt berührt mich doch. Also durch einen Geist kann man hindurchfahren, nur dass ihr das wisst. Aber hier stand jemand und Jesus hat gesagt, berührt mich, rührt mich an. Und dass ich der bin, der am Kreuz gehangen hat, in ein Grab gelegt wurde und jetzt lebend vor euch steht, schaut mal meine Hände an. Was hat man wohl in den Händen gesehen? Die Nägelmale. Schaut mal meine Füße an. Er hat wohl keine Schuhe getragen, deshalb konnte man das sehen. Er hatte in den Füßen Nägelmale. Und dann hat er gesagt, betastet mich, schaut mich an. Bitte, ich bin der, der mit euch gegangen ist. Ich bin lebendig geworden. Und ich kann mir ganz gut vorstellen, dass so ein Junge nach dem anderen kam, Jesus ganz von nah angeschaut hat und dann ihn angerührt hat. Also ich weiß nicht genau, wie sie es gemacht haben, aber jeder hat sich davon überzeugen können, dieser Jesus ist wirklich aus Fleisch und Bein. Und jeder durfte dann seinen Finger nehmen und durch die Nägelmale hindurchfahren. Man hat sie gespürt. Jesus ist wirklich auferstanden. Jesus lebt. Und weil er der Lebendige ist, der am Kreuz starb für uns, übrigens bleibt sein Leib bis in alle Ewigkeit vom Kreuz gezeichnet, ist er es, der den Frieden bringen kann. Und an uns liegt es nun, dieses Friedensangebot Jesu anzunehmen. Friede sei mit euch. Das sagt Jesus am Ostermorgen allen Menschen. Friede sei mit euch. Und nehmen wir dieses Friedensangebot Jesu an. Sagen wir, jawohl, Herr Jesus, ich nehme das dankend an. Das Friedensangebot Jesu nehmen wir so an, dass wir sagen, Herr Jesus, vielen Dank, dass du die Möglichkeit des Friedens geschaffen hast. Ich bringe dir meine Sünden, all das, was ich verkehrt und falsch gemacht habe in meinem Leben. Ich bringe es dir. Und Jesus nimmt mir alle meine Sünden weg. Und jetzt ist nichts mehr in meinem Leben, auf das Gott zornig sein müsste. Es ist alles weg und Friede steht über meinem Leben. Ich möchte mal fragen, so am Ostermorgen, könnt ihr sagen, über meinem Leben ist der göttliche Friede. Gott hat Friede in mein Herz und in mein Leben hineingelegt. Ich frage nicht, ist Gott mit euch zufrieden? Das ist ein anderes Thema. Sondern ich frage euch, habt ihr Frieden mit Gott? Sind alle Sünden aus eurem Leben bereinigt? Ist alles in Ordnung vor Gott? Habt ihr ihm alle Schuld gebracht, sodass alles jetzt aus eurem Leben entfernt wurde, auf das Gott zornig sein könnte. Friede sei mit euch. Und irgendwo, auf der einen Seite, waren die Jünger voller Freude, dass der Jesus, dem sie nachgefolgt waren, wieder lebend vor ihnen steht. Auf der anderen Seite konnten sie es immer noch nicht so recht glauben. Deshalb fragte Jesus, habt ihr etwas zu essen? Dann haben sie gesagt, ja, einen Fisch haben wir. Und dann hat sich Jesus an den Tisch gesetzt. Es steht nirgends, dass die anderen Jünger sich auch mit ihm an den Tisch gesetzt hätten. Er saß wohl allein am Tisch. Und dann hat er diesen Fisch gegessen. Also man darf ja sonst den Leuten nicht zuschauen beim Essen, das wisst ihr ja. Aber ich kann mir vorstellen, da standen diese 11 Jünger. Und haben Jesus zugeschaut. Der erste Bissen verschwunden. der zweite auch verschwunden. Bis der Fisch fertig war. Ja, sie konnten sich überzeugen, Jesus Christus lebt, wirklich. Er ist auferstanden. Er ist ein lebendiger Herr. Ich kann mir gut vorstellen, dass sie gestaunt haben, dass dieser Jesus, der vor ihnen ist, wirklich ein lebendiger Herr ist. Warum haben die Jünger so ein bisschen kompliziert getan? Ich muss euch sagen, die Auferstehung ist das größte Wunder aller Zeiten. Es gibt gar kein größeres Wunder. Alle Wunder der Heiligen Schrift sind eine Vorbereitung, dieses größte aller Wunder zu glauben. Dass Jesus, der am Kreuz starb, der eigentlich gar nicht mehr leben konnte, weil er einen Speerstich ins Herz hat, weil er zutiefst alle Krankheiten getragen hat, jetzt in ein Grab gelegt wurde, dass dieser Jesus auferstanden ist und lebt mit einem neuen Leib, mit einem Herrlichkeitsleib. Das ist das größte Wunder aller Zeiten. Zum Glück haben die Jünger so ein bisschen kompliziert getan. Wenn die nämlich nicht kompliziert getan hätten, täten wir heute kompliziert. Wir würden sagen, ist das überhaupt möglich? Ist das überhaupt möglich? Und zum Glück haben die Jünger schon so ein bisschen so gedacht. Ist das überhaupt möglich? Und die Jünger konnten bezeugen, wir haben ihn berührt. Wir sind mit unseren Fingern durch seine Nägelmale gefahren. Wir haben gesehen, wie er einen Fisch gegessen hat. Ja, das ist etwas Enormes. Also, und wir können jetzt bezeugen für euch als Nachkommen, und ich bin nun mal ein Nachkomme, ich habe Jesus noch nie als Auferstandener gesehen, muss das ganz offen hier gestehen. Aber die Jünger haben es mir bezeugt, Jesus ist wirklich auferstanden und ich glaube diesem Zeugnis. Ich glaube, dieser Jesus, dem sie nachgefolgt waren 3 Jahre lang, der lebt heute. Jetzt noch etwas. Wenn Jesus wirklich auferstanden ist, ist Jesus niemand anderes als Gott selber. Denn kein Mensch kann sich im Grab befehlen, so jetzt will ich wieder heraus. Unmöglich, unmöglich. Ich habe noch nie gesehen, dass ein Gestorbener plötzlich gesagt hat, jetzt will ich wieder leben. Unmöglich. Der Tod ist derart etwas Abschließendes, dass nur Gott den Tod durchbrechen kann. Nur Gott allein. Und er hat dort am Kreuz von Golgatha, als er ausgerufen hat, es ist vollbracht, hat er dem Teufel und dem Tod die Macht entrissen. Steht so geschrieben im Hebräerbrief. Dass Jesus dort am Kreuz in seiner göttlichen Vollmacht dem Teufel und dem Tod die Macht entrissen hat. Das kann nur Gott. Im Grunde genommen mussten die Jünger sagen, vor uns steht Gott. Da sehen wir es jetzt. Eigentlich, als wir ihm nachgefolgt waren, haben wir immer geahnt, dass Jesus Gott ist, dass er der Sohn des lebendigen Gottes ist. Und jetzt sehen wir es, da vor uns steht Gott. Ein Leib, gezeichnet davon, dass er eigentlich nicht mehr leben könnte, vom Kreuz, vom Stich in die Seite. Ein Leib, der aber ewig lebt, ewig weiterlebt, in alle Ewigkeit. Ja, nachdem sie jetzt das abgeklärt haben, sie wussten jetzt, Jesus ist auferstanden, Jesus lebt, musste Jesus noch ein bisschen Nachhilfeunterricht geben. Er sprach, also er hat den Fisch fertig gegessen, so. Er sprach aber zu ihnen, dies sind meine Worte, die ich zu euch redet. Das habe ich doch euch gesagt, ich müsse sterben und werde dann auferstehen. Wenigstens die Pharisäer und Schriftgelehrten haben es gewusst. Deshalb haben sie Kriegsknechte bestellt, die das Grab bewacht haben. Die haben wohl besser zugehört als die Jünger. Also er hat gesagt, ich habe es doch euch gesagt. Ich werde sterben und werde anschließend auferstehen. Und wenn wir das Lukas-Evangelium durchlesen, sehen wir, dass Jesus das den Jüngern 3-mal gesagt hat. Übrigens, 3 ist immer eine göttliche Zahl. Er hat ihnen 3-mal gesagt, ich muss leiden, ich muss sterben und werde am 3. Tag auferstehen. Also wenn man erwachsenen Menschen 3-mal etwas sagt, scheint mir, dann sollten sie es wissen. Und Jesus hat gesagt, ich habe es doch 3-mal euch gesagt. Ich muss sterben und muss auferstehen. Aber wisst ihr, die Jünger haben das nicht richtig gehört. Die haben gemeint, Jesus komme als König und jetzt werde er regieren. Und das sei so ein bisschen eine komische Aussage. Es gibt ja manchmal Leute, die komische Aussagen machen. Und haben es nicht verstanden. Dass ja Jesus nach Jerusalem geht, um am Kreuz zu sterben. Dass er ja nach Jerusalem geht, um anschließend aufzuerstehen. Und dann geht Jesus noch einen Schritt weiter und sagt, hört mal, wenn ihr gründlich das Alte Testament gelesen hättet oder lesen würdet, sagt genau das Alte Testament das voraus, was jetzt mit mir geschehen ist. Er sagt nämlich hier, und das, was über mich geschrieben steht, in dem Gesetz Moses und in den Propheten und den Psalmen. Das sind ja die 3 Teile des Alten Testaments. Er sagt, wenn ihr das Alte Testament gründlich lesen würdet, würdet ihr sehen, dass das Alte Testament bezeugt, dass ich sterben muss und auferstehen werde. Es ist interessant, ich kann jetzt nicht leider über das ganze Alte Testament reden. Das wäre jetzt hochinteressant. Das würde ich euch jetzt mal gerne zeigen. Anhand des Alten Testaments, dass Jesus sterben musste. Und anhand des Alten Testaments, dass er auferstehen wird. Ich möchte nur auf einige Stellen hinweisen. Zum Beispiel Jesaja 53, Vers 1 bis 6. Da steht geschrieben, dass Jesus wegen unserer Sünden leiden muss. Wegen unseren Missetaten ans Kreuz genagelt wird. Das heißt, durchbohrt wird, steht dort geschrieben. Und dass er unsere Strafe trägt. Und vor allem gibt es einen Psalm, der das Leiden und Sterben Jesu beschreibt. Das ist Psalm 22. Ihr müsst mal diesen Psalm lesen. Dann kommt er aus dem Staunen nicht heraus, wie hier das Leiden Jesu beschrieben wird. Ich lese einen Abschnitt, Psalm 22, ab Vers 16. Da steht, meine Kraft ist vertrocknet wie gebrannter Ton und meine Zunge klebt an meinem Gaumen und in den Staub des Todes legst du mich. Denn Hunde haben mich umgeben und eine Rotte von Übeltätern hat mich umzingelt. Und jetzt kommt, sie haben meine Hände und meine Füße durchgraben, eben mit den Nägeln. Was haben Sie sich wohl im Alten Testament mit dem Durchgraben vorgestellt? Durchbohrt haben Sie sie. Und dann weiter, alle meine Gebeine konnte ich zählen. Wegen der Geißelung am Rücken hat man alle Rippen gesehen. Alle meine Gebeine konnte ich zählen. Sie schauten und sehen auf mich herab. Sie teilen meine Kleider unter sich und über mein Gewand werfen sie das Los. Steht alles über die Kreuzigung. Man könnte meinen, hier schreibt jemand, der unter dem Kreuz steht. Alles prophetisch steht es im Alten Testament. Die ganze Kreuzigung, was da geschieht, wurde vorausgesagt. Und dann steht in Psalm 16, Vers 10, du wirst nicht zugeben, dass der Heilige die Verwesung sehe, dass er in die Grube hinabfahre. Also Jesus wird auferstehen, er wird zum Leben zurückgerufen werden. Und Jesaja 53, Vers 10 sagt, dass Jesus, nachdem er gelitten hat, in die Länge leben wird, das heißt ewig weiterleben wird. Also die Auferstehung wird dort ebenfalls bezeugt. Wir haben mehrere Stellen im Alten Testament, die die Auferstehung Jesu bezeugen. Und jetzt gibt es noch ganz interessante Hinweise auf die Kreuzigung Jesu. Das nennt man typologische Hinweise. Das heißt, es wird etwas gemacht im Alten Testament, das die Kreuzigung vorschattet. Das ist das Passahlamm. Das Passahlamm, ihr wisst ja, dass die Familien von Israel mussten ein Passahlamm nehmen. Dann mussten sie das schlachten und dann haben sie das Blut an die Seitenpfosten gestrichen und an die Oberschwelle. Übrigens nicht an die Unterschwelle. Auf das Blut darf man nicht stehen. Also an die Seitenpfosten und an die Oberschwelle. Und dann ging der Würgeengel vorbei. Wisst ihr, das kennt ihr ja alle. Das Passahlamm hat dem Volk Israel das Leben gerettet. Und anschließend, nachdem sie das Passahlamm gegessen hatten, kam der König Pharao und hat sie aus dem Land Ägypten herausgejagt und sie durften nach Kanaan gehen. Durch das Opfer Jesu haben wir einen Zugang ins himmlische Kanaan. Es ist noch ein Weg, wir sind noch auf dem Weg. Noch ein bisschen Wüstenwanderung. Aber wir werden ankommen in diesem wunderbaren Land Kanaan. Wir sind herausgetreten aus der Knechtschaft Satans, aber wir sind noch auf dem Weg. Und einmal werden wir ins Land Kanaan kommen, weil das Passahlamm Jesus für uns gestorben ist. Deshalb wird ja Jesus in der Offenbarung immer Lamm Gottes genannt, genau wegen dem Passahlamm. Es ist das Lamm Gottes. Und da war noch eine Begebenheit, auf die Jesus selber hinweist. Das ist die erhöhte Schlange in der Wüste. Wir wissen ja, feurige Schlangen haben das Volk Israel gebissen und einer nach dem anderen ist gestorben. Und dann musste Mose in die Mitte des Volkes hineingehen, hat einen Stab hoch erhöht wie ein Kreuz, hat eine eherne Schlange daran gehängt. Und jeder, der diese Schlange angeschaut hat, musste nicht sterben. Ein Wunder. Genauso ist Jesus erhöht worden. Und jeder, der auf ihn schaut, muss nicht mehr verloren gehen. Er ist gerettet für alle Zeit und Ewigkeit. Ein Wunder. Also das Alte Testament weist auf Jesus hin. Und die Jünger haben auf einmal verstanden, wenn wir das Alte Testament richtig lesen würden, redet das Alte Testament von Jesus. Es redet von seinem Kommen, es redet von seinem Leiden und Sterben, es redet von seiner Auferstehung, aber es redet noch von mehr, von seiner Wiederkunft. Jesus wird wiederkommen. Aber eben, das erste Kommen wird ganz klar beschrieben. Und Jesus, dieser auferstandene Christus, steht heute vor uns und sagt, auch ich will dir mal das Verständnis für die Bibel öffnen. Dass du verstehst, wie die Bibel zu verstehen ist. Jesus ist nämlich das lebendige Wort Gottes. Und hier haben wir das geschriebene Wort Gottes. Und die beiden Worte sind identisch. Wer etwas vom geschriebenen Wort Gottes wegnimmt, zerstört das Bild Jesu. Deshalb ist jegliche Bibelkritik fürchterlich. Wir dürfen nichts an der Bibel kritisieren. Weil sie das geschriebene Wort Gottes ist und das lebendige Wort Gottes, das sind identische Dinge. Und wer die Bibel kritisiert, verliert den Zugang zu Jesus Christus. Und Jesus lehrt uns, das ganze Alte Testament weist auf ihn hin, auf Jesus hin, auf sein Kreuz hin, auf seine Auferstehung hin. Und das ganze Neue Testament hat ein Fundament. Das ist das Kreuz von Golgatha und die Auferstehung. Wer das Neue Testament liest, ohne Kreuz und Auferstehung, hat ein fürchterliches Gesetzbuch vor sich. Wer aber das Neue Testament liest, mit der Grundlage des Kreuzes und der Auferstehung Jesu, hat ein wunderbares Buch vor sich. Gott will uns das öffnen. Und wenn wir die Bibel in rechter Weise verstanden haben, dann haben wir eines verstanden, dass Jesus mir einmal die Sünden vergeben will. Aber das habe ich schon geredet. Aber Jesus will noch einen Schritt weiter gehen. Wenn er einem Menschen die Sünden vergeben hat, sagt er, hör mal, ich bin jetzt lebendig. Jetzt habe ich einen Wunsch. Darf ich in deinem Leben Wohnung nehmen? Ich möchte bei dir einkehren. Ich will Wohnung machen bei dir. Und dieser auferstandene Christus, der heute zu Rechten ist und durch den Heiligen Geist allgegenwärtig, darf ich sagen, Herr Jesus, du auferstandener Herr, kehre du jetzt in meinem Leben ein. Ich möchte mal fragen, darf Jesus in deinem Leben Wohnung nehmen? Darf er in dir wohnen? Darf dein Leib ein Tempel des Heiligen Geistes und ein Tempel von Jesus Christus sein? Also ich staune immer, so wenn ihr mich anschaut, ihr dürft wissen, Jesus wohnt in mir. Aber ich schaue auch viele an, die genau das Gleiche sagen könnten. Armin, auch in mir. Ja, tipptopp. Aber ich möchte mal fragen, kann das jeder sagen? Jesus wohnt in mir. Nur der hat die Bibel richtig verstanden, der Jesus seine Sünden gebracht hat. Weiß, mir sind die Sünden vergeben und bewusst gesagt hat, Herr Jesus, kehre du jetzt in mein Leben ein. Und wenn Jesus in mein Leben eingekehrt ist, dann öffnet er mir den Zugang zu der Bibel. Jetzt verstehe ich die Bibel. Das Erste, was Jesus macht, wenn er in mir wohnt, ist, er gibt mir Verständnis, dass ich die Bibel verstehe. Ich denke hier an eine Frau in Langenthal. Die hat gehört in einer Botschaft, dass man jeden Tag die Bibel lesen soll. Und dann habe ich einen Besuch gemacht dort. Da hat sie gesagt, Herr Mauerhofer, ich lese die Bibel, aber die ist furchtbar langweilig. Furchtbar langweilig. Was müsste ich und wo müsste ich lesen? Da habe ich gesagt, lesen Sie die Psalmen. Hat die Psalmen gelesen, das ist auch langweilig. Alles ist langweilig. Und sie sind immer so enthusiastisch, wenn sie über die Bibel reden und dass Gott spricht zu uns. Und ich finde, das stinklangweilig. Müsste ich eine andere Übersetzung haben? Sage, das nützt nicht viel. Sie hat sich etwa 3 Monate später bekehrt. Jesus in ihr Leben aufgenommen. Sie kam nach der Predigt am Sonntag auf mich zu und sagt, Herr Mauerhofer, ich habe ein neues Buch. Sage ich, ja, welche Übersetzung? Ja, das, Sie haben ja gesagt, das ist gleich. Ich verstehe die Bibel. Ich verstehe sie. Und ich denke an einen jungen Burschen, der sich aus dem Katholizismus bekehrt hat. Der hat in einem Monat die ganze Bibel durchgelesen. Gesagt, das ist das schönste Buch der Welt überhaupt. Wer den Heiligen Geist hat, wer Jesus in sich hat, versteht plötzlich die Bibel. Dazu muss er nicht an die STH kommen. Er braucht Jesus in sich. Klar, ich bin auch froh für alle, die kommen, das muss ich auch noch sagen. Aber der, der mir die Bibel öffnet, der mir die Bibel verstehen lässt, ist der Heilige Geist. Und deshalb freue ich mich sehr, an der STH zu dozieren, weil wir alles Dozenten haben, die den Heiligen Geist haben. Und deshalb können Sie den Studenten zeigen, dass man die Bibel noch ein bisschen tiefer verstehen kann. Oh, das freut mich. Einfach, dass man noch tiefer hineinschauen kann. Aber das Verstehen, das macht Jesus. Aber noch etwas. Wenn ich die Bibel verstanden habe, hilft mir der in mir wohnende Christus, das auch zu leben, was ich verstanden habe. Wisst ihr, es ist das eine, die Bibel zu verstehen. Es ist das andere, das zu leben im Alltag. Ich möchte nur eine Aussage nehmen. Die kennen wir alle sehr gut. Deshalb habe ich gedacht, ich nehme die. Liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Ist nicht kompliziert. Ich glaube, das verstehen wir. So. Aber einige sagen mir dann, Armin, du müsstest meine Nächsten kennen. Heißt das schon flott, dass das in der Bibel steht. Aber man muss eben auch die Nächsten ein bisschen anschauen. Nein, wir müssen den in uns wohnenden Christus anschauen. Jesus hilft mir, mit meinen Geschwistern umzugehen. In Liebe. Jesus hilft mir, wenn ich jung bin, mit meinen Eltern umzugehen. In Liebe. Jesus hilft mir, mit meinem Ehepartner umzugehen. In Liebe. Jesus hilft mir, mit meinen Kindern umzugehen. In Liebe. Da steht es ja geschrieben. Liebe deinen Nächsten. Und wer befähigt mich dazu? Der in mir wohnende Christus. Wir reden viel zu viel immer von uns. Ich kann nicht und ich verstehe das nicht und ich mag das nicht. Hört doch auf damit. Jesus wohnt in dir. Jesus befähigt dich, den Ehepartner zu lieben. Jesus befähigt dich, die Eltern zu lieben. Jesus befähigt dich, die Geschwister zu lieben. Er, haben wir es verstanden? Er. Und der in mir wohnende Christus zeigt mir auf einmal, dass ich nicht der einzige Gläubige bin auf dieser Erde. Ich mag mich noch erinnern, einige haben geglaubt, sie seien die Ersten und die Einzigen, die es überhaupt gibt auf der Welt. Nein, es gibt noch andere Gläubige. Und jetzt plötzlich merke ich, da sind noch andere Gotteskinder, andere, die Jesus lieben. Und ich bekomme eine ganz besondere Liebe zu diesen anderen Gläubigen. Ich bekomme eine Liebe zur Gemeinde Jesu Christi. Daran erkennt man, ob ein Mensch Jesus in seinem Herzen hat, dass er die Gemeinde liebt. Einige sagen immer, wisst ihr, die Gemeinde, das ist ein komischer Verein. Ich liebe Jesus direkt. Muss ich sagen, dann hast du Jesus nicht verstanden. Der in dir wohnende Christus weckt Liebe zu den anderen Gläubigen. Und er weckt in dir das Verlangen, den anderen Gläubigen zu dienen, ihnen zu helfen, ihnen zur Seite zu stehen. Es kann mir niemand sagen, er habe die Bibel verstanden, wenn er Mühe hat mit der Gemeinde Jesu. Dass die Gemeinde Jesu Probleme hat, selbstverständlich. Aber der in mir wohnende Christus schenkt mir Liebe zur Gemeinde. Als ich meine Mutter mal aufklärte über die Gemeinde, in der ich groß geworden bin, was da alles nicht schief läuft, etwa eine halbe Stunde habe ich einen Vortrag gehalten. Und dann hat meine Mutter mir gesagt, Armin, ich könnte noch einmal eine halbe Stunde reden über diese Gemeinde. Aber weißt du was? Jesus liebt genau diese Gemeinde. Ja, ich höre den Satz noch heute in mir. Und wenn ich euch so anschaue, muss ich sagen, und Jesus liebt genau diese Gemeinde hier. Einige wollen immer eine Gemeinde suchen, die liebenswürdig ist von Gott her. Ja, ich weiß nicht, ob ihr dazu passt nachher. Wir wollen lernen, die anderen zu lieben, weil Christus in mir diese Liebe geschenkt hat zu den anderen Gläubigen. Das ist gelebtes Wort Gottes. Zusammenfassend haben wir gesehen, Jesus Christus ist auferstanden. Er lebt. Die Jünger konnten ihn anrühren. Die Jünger konnten sehen, wie er Fisch gegessen hat. Er stand lebend vor ihnen. Und wir wollen glauben, Jesus lebt. Und dieser Jesus sagt uns, das Alte Testament weist auf mich hin. Das Neue Testament redet von mir. Hast du das verstanden? Wer das verstanden hat, kann nicht anders als sagen, Herr Jesus Christus, du sollst mein Retter sein. Ich bringe dir meine Sünden. Ich nehme dich in mein Leben auf. Herr Jesus, du sollst mein Herr sein. Und wenn Jesus in mein Leben hineinkommt, öffnet er mir die Bibel. Auf einmal verstehe ich dieses Wort. Und er befähigt mich, das, was ich verstanden habe, auch umzusetzen im Alltag. Er befähigt mich, meinen Nächsten mit Liebe zu begegnen. Das macht er. Und er zeigt mir, wie wichtig die Gemeinde Jesu Christi ist. Dass ich die Gemeinde brauche, dass die Gemeinde mich braucht. Und dass eigentlich die Bibel kein Solo-Christentum kennt. Das wollen wir mal ernst nehmen. Wir können uns nicht einfach selber irgendwie gläubig über Wasser halten, sondern wir sind hineingestellt in die Gemeinde. Das öffnet mir Jesus, wenn er in mein Leben kommt. Ist Jesus, der Auferstandene, euch begegnet? Darf er in euch wohnen? Darf er euch die Bibel öffnen? Darf er in euch die Liebe zur Gemeinde wecken? Amen.